Das Lebensformat.
Dein Podcast für Orientierung und Sinnhaftigkeit. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und hallo, Beate.
Hallo, Julia. Hallo, Jorina.
Hallo.
Beate, es ist richtig schön, dass du heute da bist. Ich bin nämlich auf meinem Arbeitsweg an einem kleinen Häuschen vorbeigelaufen, das mein Interesse geweckt hat. Und du bist heute hier, um uns ein bisschen mehr über dieses kleine Häuschen zu erzählen. Sag doch gerne mal, wer du bist und was es mit diesem Häuschen so auf sich hat.
Ja, ich stelle mich gerne ein bisschen vor. Herzlichen Dank erstmal für die Möglichkeit, bei euch im Lebensformat dabei zu sein, in das ich auch schon ein bisschen reingelauscht habe. Und nachdem ich reingelauscht hatte, habe ich mich umso mehr gefreut, Teil des Ganzen zu werden. Mein Name ist Beate, ich bin aus München. Ich bin Diplompsychologin, habe aber direkt nach dem Studium bin ich zur Burder Journalistenschule gegangen, habe dort eine journalistische Ausbildung noch angehängt. Habe dann relativ lange als Redakteurin erst bei der Freundin, dann beim Fokus gearbeitet, bin inzwischen Wissenschaftsjournalistin bei der Fraunhofer Gesellschaft, bin vor 2 Jahren ein bisschen wie du, Jule, zufällig zum Zuhörraum gekommen. Das ist dieser kleine, so eine Art Bauwagen tatsächlich, der momentan am Stephansplatz in München steht. Ich hatte vom Zuhörraum oder von dieser Möglichkeit des Zuhörraums in der Süddeutschen Zeitung gelesen, in einem Artikel. Und es hat mich total, also wirklich sofort getriggert, weil ich dachte, das ist etwas für mich. Ein Social Startup oder ein soziales Projekt vielleicht auch eher von einem Verein, der nennt sich Momo hört zu e.V. Ihr kennt wahrscheinlich das kleine Mädchen, diese Kinderbuchfigur von Michael Ende, Momo, das kleine Mädchen, die so gut zuhören konnte, dass es den Menschen danach besser ging als vorher. Und das ist im Grunde genommen, das fasst auch schon die Intention des Zuhörraums zusammen. Wir, das sind jetzt insgesamt inzwischen 40 Ehrenamtliche, die diesen Zuhörraum in München, dieses Häuschen bespaßen. Wir sind da von werktags von 12 bis 18 Uhr und geben den Menschen, die das Gefühl haben, sie würden gerne etwas loswerden, was auch immer, die Möglichkeit, in den Raum reinzukommen und uns etwas zu erzählen. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Das sind Menschen, die hören zu. Und geben den Menschen, die was erzählen wollen, die Möglichkeit dazu.
Und das ist ein total schönes Projekt, weil es einfach so wichtig ist, dass Leute einen Ort haben, wo sie gehört werden. Und gerade wenn man eben nicht so viele Freunde hat oder wohlgesonnene Familienmitglieder, Nachbarn, wie auch immer, dann ist das so ein schönes Angebot, wo man sehr niederschwellig vorbeikommen kann. Und deswegen ist es so schön, dass du uns heute ein bisschen was darüber erzählen kannst. Und bevor wir tiefer einsteigen, haben wir ein kleines Ritual in unserem Podcast, dass wir dir ein paar kleine Fragen stellen, schnelle Fragen, wo es einfach darum geht, möglichst intuitiv drauf zu antworten. Bist du bereit?
Ja, mag ich zwar immer gar nicht, mich entscheiden zu müssen, aber okay.
Okay, es hat ja keine weitreichenden Konsequenzen in diesem Fall. Klein oder groß?
Klein.
Drinnen oder draußen?
Draußen.
Reden oder zuhören?
Zuhören.
Sehr passend. Ruhe oder Action?
Ruhe.
Allein oder gemeinsam?
Gemeinsam.
Vor der Gruppe oder zu zweit?
Zu zweit.
Beratung oder Therapie?
Beratung.
Überlegt oder intuitiv?
Intuitiv.
Okay. Intuitiv waren jetzt auch hoffentlich die Beantwortung der Fragen. Das waren sie auch schon. Aber wir haben auch noch 2 größere Fragen, weil bei uns im Podcast ja das übergreifende Thema soziale Beziehungen sind. Und die spielen natürlich auch eine große Rolle, wenn es ums Zuhören geht. Deswegen würde uns deine Perspektive noch auf dieses Thema gezielt interessieren. Was du sagen würdest, was so das Wichtigste ist, wenn es um soziale Beziehungen geht?
Ich finde das eine ganz wunderbare Frage, weil das ist ein Thema, das mich aktuell tatsächlich sehr beschäftigt. Vor allem mit dem Blick darauf, wie wir inzwischen online miteinander umgehen. Ich schreibe relativ viel auch immer noch für Online-Seiten. Und wenn ich da in die Kommentarspalten blicke, egal ob das jetzt eine Newsseite ist oder auf Social Media, dann sehe ich immer mehr Menschen, denen es schwer zu fallen scheint, mit Meinungen umzugehen, die von ihrer Meinung abweichen. Und mich erschreckt das tatsächlich, dass immer mehr Menschen jegliche Hemmungen fallen lassen und sprachlich in die echt unterste Schublade greifen, nur weil da jemand ist, der anders denkt, der anders lebt, der anders liebt, wie auch immer. Und dieses Phänomen sehe ich aktuell noch vor allem online, aber es macht mir auch Angst im Hinblick auf darauf, wie wir vielleicht demnächst auch offline miteinander umgehen. Noch habe ich die Hoffnung, dass die Menschen, die all diese Hate Speech online verbreiten, das nicht demjenigen sagen würden, wenn sie ihm oder ihr live gegenüberstehen würden. Aber ich sehe einfach, da fallen Hemmnisse und die Logik dieser Internetalgorithmen, die füttern uns gezielt mit Content, der uns unsere Meinungen, unsere Einstellungen, unsere Werte einfach immer nur bestätigt. Und ich habe das Gefühl, wir verlieren zunehmend die Fähigkeit, mit Andersartigkeit umzugehen. Und nicht nur umzugehen, sondern sie auch ja wertschätzend wahrzunehmen und vielleicht sogar die Andersartigkeit zu begrüßen. Also ich für meinen Teil finde die Gespräche immer am spannendsten und am bereicherndsten, die mich mit anderen Sichtweisen konfrontieren und nicht nur das bestätigen, was ich eh schon denke. Und deswegen glaube ich, das Wichtigste, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, das Wichtigste für das Gelingen von sozialen Beziehungen ist für mich eigentlich eine innere Bereitschaft, mein Gegenüber so zu lassen, wie er oder wie sie ist. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen eher versuchen, ihn oder sie zu verstehen, anstatt ihn oder sie zu überzeugen. Und der Weg dahin, davon bin ich wirklich zutiefst überzeugt, führt nicht übers Reden, sondern übers Zuhören. Und zwar bewertungsfrei, auf Augenhöhe und klingt jetzt ein bisschen kitschig mit offenem Herzen.
Und wenn man so wertungsfrei zuhört und das so auf sich wirken lässt und dadurch ja auch eigentlich so eine Grundlage für Gemeinschaft und soziale Beziehung entsteht, wie trägt das dann zu einem erfüllten Leben bei?
Ich glaube, es bereichert uns. Mich bereichert meine Tätigkeit im Zuhörraum ganz enorm, gerade weil ich das Gefühl habe, ich werde dort mit Menschen konfrontiert, die vollkommen, also größtenteils vollkommen außerhalb meiner Bubble leben quasi. Jedes Mal habe ich das Gefühl, mein Tellerrand wird weiter, mein Horizont gewinnt hinzu und ich gehe reicher hinaus. Ich glaube, dass wir Menschen nicht nur Menschen brauchen, die uns bestätigen, sondern auch Menschen, die uns konfrontieren mit anderem. Das macht uns stärker in vielerlei Hinsicht. Das ist keine Attacke, dass jemand anders denkt, sondern daran schärfen wir uns. Ich habe so ein bisschen diese Vorstellung, dass jeder von uns so eine Art, ja, wie so ein inneres Fluidum hat, dass wenn wir nicht an andere Menschen stoßen, würde das wie auslaufen und verwässern und an Konzentration verlieren. Also wir brauchen dieses Du, dieses Gegenüber in sozialen Beziehungen als eine Art Begrenzung, die Auseinandersetzung mit anderen, finde ich, schärft unsere Ränder und komprimiert uns ein bisschen. Das klingt jetzt ein bisschen komplex, ich weiß, und ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, wir spüren uns erst richtig in der Konfrontation mit anderen Menschen und die müssen wir uns zumuten und zutrauen, ohne andere abzuwerten.
Weil man sich halt so auf der einen Seite so abgrenzt und dadurch, dass man irgendwie hört, jemand anders sieht etwas anders, dadurch sehe ich ja erst, dass das, wie ich es mache oder sehe, vielleicht irgendwie spezifisch ist und nicht verallgemeinerbar. Und gleichzeitig bietet das ja auch die Chance, dann mein Empfinden anzupassen und nochmal zu hinterfragen.
Ja, oder ist
Vielleicht.
einfach vielleicht auch die Andersartigkeit stehen zu lassen. Alles hat, es gibt tausend und eine Möglichkeiten, auf Dinge zu gucken. Wer sagt, dass meine richtig ist? Und dadurch, dass ich dem anderen zuhöre, heißt es ja auch nicht, dass ich mich seiner Meinung anschließe. Ich versuche zu verstehen. Wir alle haben einen gewissen Weg zurückgelegt, um zu unserer Meinung, unserem Wertesystem, zu kommen, wie es ist. Das passt dann zu mir, zu euch passt was anderes, zu jemand Vierten passt wieder was anderes. Und das ist alles okay. Also, warum versucht man immer, andere Menschen zu überzeugen, dass das, was ich denke, richtig ist und das, was der andere denkt, falsch ist?
Wenn du das so sagst, klingt es für mich erstmal total schlüssig. Und wenn ich dann irgendwie an die politische Situation auf der Welt denke, zum Beispiel, um es einfach mal groß zu fassen, merke ich total, wie in manchen Konversationen oder auch Medienbeiträgen, wie du gesagt hast, bei mir einfach so viele Emotionen angehen, wenn ich das lese. Und ich glaube, wenn ich versuchen würde, bestimmten Personen zuzuhören und die einfach so viel bei mir auslösen an Emotionen, dass ich gar nicht wüsste, wie man damit umgeht. Wie gehst du damit um, wenn du Menschen zuhörst, wenn so große Emotionen bei dir aufgemacht werden oder du mit Meinungen konfrontiert bist, bei denen du vielleicht nicht nur denkst, ah, die Meinung ist halt anders als meine Meinung, sondern bei denen du denkst, die Meinung ist eigentlich komplett widersprüchlich zu meinen eigenen Werten und auch nicht in Ordnung.
Nicht in Ordnung finde ich immer schwierig. Tatsächlich sind das manchmal, ja, es kommt im Zuhörraum vor, dass ich mit, dass jemand mir da mich konfrontiert mit Meinungen, die komplett konträr zu meinen eigenen sind. Das kostet mich tatsächlich echt Kraft, mir da alle 2 Sekunden auf die Zunge zu beißen und nicht zu sagen. Und auch da gibt es, sage ich dir ganz ehrlich, natürlich auch Grenzen, wo ich sagen würde, jetzt ist für mich die Grenze des Ertragbaren überschritten, dann würde ich das Gespräch beenden. Ich habe es aber bisher nur erlebt, dass ich, wenn ich zuhöre und versuche zu verstehen, auch eigentlich hören wir normalerweise nur zu, aber da frage ich dann oft auch hinterher, wie kommt das? Wo kommt diese Meinung her? Wie ist das entstanden? Dass im Nachhinein diese Menschen, denen ich zuhöre, eher sagen, wie schön, dass mir mal jemand zugehört hat und ich nicht immer sofort gleich Gegenwind bekomme. Ich denke, diese ganze Spaltung in der Gesellschaft entsteht auch dadurch, dass wir einander nicht zuhören, sondern immer sofort in die Konfrontation gehen und damit uns, also auf beiden Seiten, glaube ich, so ein bisschen wie in die Ecken eines Ringkampfs verziehen. Und die Fäuste hoch und in der Deckung. Und es geht überhaupt nicht mehr darum zu verstehen, wie das entstanden ist. Verstehen, finde ich, bedeutet nicht, sich der Meinung des anderen anzuschließen, sondern einfach nur, es auch mal auszuhalten.
Und ich glaube, das ist auch so ein Teufelskreis, weil in dem Moment, in dem man sich gegenseitig nicht zuhört, verfestigen sich ja auch die Meinungen. Wenn man sich in diese Ecken gedrängt fühlt, baut man ja noch mehr eine Distanz auf und verstärkt seine Meinung ja noch, was es dann wieder noch schwieriger macht, dann das noch zu verstehen und dann wieder wertfrei in den Austausch zu gehen, wenn die Meinungen dann noch weiter abweichen und noch extremer werden, sodass es dann irgendwann dieser Zugang total erschwert ist.
Ja, und man nur noch mit Menschen redet, die das Gleiche denken wie ich oder wie sie. Und schon reden wir nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander.
Und was ich mich noch so frage, wenn ich so dieses Konzept vom Zuhörraum höre, und diesem wertfreien Zuhören, kann ich es mir noch nicht hundertprozentig vorstellen, wie das dann in der Praxis aussieht, weil ich komme aus der Beratung. Ich kenne natürlich aktives Zuhören und wertfreies Zuhören. Und ich kenne auch Fragen stellen, verschiedene Fragetechniken, verschiedene Formen von, wie nehme ich denn das Gesagte auf? Also paraphrasiere ich das nochmal? Validiere ich das? Also wiederhole ich quasi, was die andere Person gesagt hat und bestätige sie darin und oder normalisiere ich etwas, was sie gesagt hat? Das sind ja alles so Techniken, die auch dazu beitragen, dass sich die Person gehört fühlt. Aber es ist natürlich wieder was, was ich sage. Also es geht ja über das reine Zuhören hinaus. Deswegen würde mich interessieren, wie ihr dieses Zuhören lebt und versteht. Also inwiefern ist es, ich sitze da und sage nichts und höre einfach zu? Oder was ist erlaubt? Was darf man noch sagen dann im Zuhörraum?
Wir haben Gott sei Dank keine so super strengen Regeln. Ich kann dir sagen, wie ich es mache. Wenn da ein Mensch ist, der hineinkommt in den Zuhörraum, erkläre ich im Allgemeinen erstmal, was ist das für ein Raum? Frage noch, ob du oder sie in Ordnung ist. Sag kurz, wie ich heiße. Frage dann nach, möchtest du einfach erzählen oder soll ich Fragen stellen dazwischen?
Ah, okay.
Manche sagen am Anfang, ja, mir wären Fragen lieber, kommen dann aber relativ schnell ins Erzählen. Ist auch die Frage, wann man sich selber dann zurücknimmt. Oft stelle ich zu Beginn, wenn sie sagen, ja, frag mich doch einfach mal etwas, eine Frage, die wir, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, so ein bisschen aus dem Momo-Training her kennen, also wie wir alle geschult worden sind, wir Ehrenamtlichen, dann frage ich, was fordert dich gerade heraus und wie fühlt sich das in deinem Körper an? Das ist so eine Einstiegsfrage. Dann kommt meistens etwas und ich ziehe mich quasi immer mehr aus der Rolle der Fragenden heraus. Das heißt auch, dass ich manchmal Gesprächspausen aushalten muss, fällt mir super schwer, gebe ich ganz offen zu. Aber in der Zeit, in der ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt was fragen, geht in dem Kopf des anderen ja was vor, da passiert ja was. Und wenn ich da mit einer Frage dazwischen grätsche, würde ich das Gespräch schon wieder lenken in eine Richtung, die ich von außen vorgebe, die vielleicht gar nicht intendiert ist bei meinem Gegenüber. Und im Idealfall sitzt man mit einem relativ ausdruckslosen Gesicht, also wirklich nicht wertend. Wertend ist Lachen, Lächeln, erschrocken gucken oder sonst irgendwas. Das sind alles mimische Wertungen. Also ich versuche wirklich möglichst ausdruckslos, aber gleichzeitig nicht gelangweilt oder distanziert oder sonst was, sondern gleichzeitig auch offen zu sein. Also das hat was mit der inneren Einstellung zu tun. Wie sehr öffne ich mich diesem Menschen? Wie sehr stelle ich mich als Resonanzraum zur Verfügung für diesen Menschen? Und das ist die Kraft, die ich quasi ausstrahlen muss, ist, ich sehe dich, ich höre dich, ich bin da für dich. Sprich, das ist das eigentlich, was ich im Idealfall ausstrahlen möchte in dem Moment. Und da entsteht dann oft tatsächlich, wenn man diese Gesprächspausen auch aushält und das entstehen lässt, entsteht eine ganz eigene Intensität in so einem, ja, einseitigen, also Momolog tatsächlich, Monolog, je nachdem. da entsteht eine Beziehung, auch wenn nur einer redet und der andere zuhört, auch wenn es nicht um einen Austausch geht.
Ja, spannend eigentlich, ne? Weil ich glaube, wenn man wirklich eine Stunde, ich habe manchmal so lange Sprachnachrichten, meistens gehen die nicht eine Stunde, aber schon manchmal so an die 15, 20 Minuten, die bekommt häufig Urina von mir, das beruht auch auf Gegenseitigkeit, von daher ist das in Ordnung. Und ich kann mir vorstellen, wenn man wirklich eine Stunde so selber vor sich hinredet, dass da wirklich eine interessante Dynamik entsteht, auf welche Themen man so kommt. Das hat man ja wirklich selten, dass man wirklich so unbeeinflusst von außen einfach ins Momologisieren kommt.
Mhm.
Ja. Und sowas wie, das ist total verständlich oder sowas, sagst du sowas oder auch nicht? Weil das wäre ja schon wieder...
Also ich versuche es zu unterdrücken, wenn ich das Gefühl habe, da blickt mich jemand an und wartet richtig auf so einen Satz. Also ich sehe diese Bitte, sag mir, du verstehst das. Dann sage ich, ja, das leuchtet mir ein oder das kann ich mitfühlen. Einfach so als Signal. Aber ich versuche es tatsächlich zu unterlassen.
Ich stelle mir das einerseits herausfordernd vor aus der zuhörenden Perspektive, also die Dinge, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, irgendwie Gefühle, die aufkommen, zu unterdrücken oder auch nicht zu lachen, wenn was Lustiges passiert, stelle ich mir auch herausfordernd vor. Auf der anderen Seite denke ich aber auch an die Sprechenden und reflektiere gerade ein bisschen über das Thema Raum einnehmen, weil man natürlich, wenn man in den Zuhörraum kommt und dann eine Stunde zum Beispiel Zeit hat, um etwas zu erzählen, unglaublich viel Raum gegenüber einer fremden Person einnimmt. Und ich frage mich wirklich, ob das immer so einfach ist für die Personen, die sprechen. Was sind da deine Erfahrungen? Also wie verändern sich die Personen vielleicht auch innerhalb dieses Sprechens?
Ja, da hast du vollkommen recht, dass jemand da ist, der sagt, ich höre dir jetzt zu, bist du fertig, bist mit Reden, erleben wir ja im Alltag relativ selten, glaube ich, die meisten Menschen von uns. Und ich merke das schon auch, diejenigen, die reinkommen, ich überlasse ihnen im Allgemeinen die Platzwahl. Das ist so eine Art Halbrund bei uns mit so einer runden Bank. Man kann sich entweder so setzen, dass man von außen gesehen wird, oder es gibt auch so eine Art Nische, da setzen sich diejenigen oft rein, die ja die so eher so mehr in sich sind, finde ich. Wenn man dann diese Pausen auch aushält und diesen Raum weiter versucht offen zu halten, dann habe ich tatsächlich auch, so wie du sagst, das Gefühl, dass die Menschen sich ja seelisch ausbreiten, nicht unbedingt körperlich, aber seelisch ausbreiten und diesen Raum so tastend erobern. Es geht immer wieder mal kommen, zurückfragen, aber das bleibt ja hier im Raum, oder das kann ich dir ja sagen, weil du kennst mich nicht, und so. Also so ein bisschen so ein Abtasten. Aber dann entstehen tatsächlich, also ich glaube, dann freuen sie sich so ein bisschen innerlich oder nutzen diese Möglichkeit, dass da jemand ist, der sie nicht kennt, den sie nie wieder wahrscheinlich in ihrem Leben sehen. Und dem sie jetzt eine Seite von sich öffnen können, die sie anderen Menschen gegenüber vielleicht nicht öffnen können oder wollen, zum Beispiel Familienangehörigen oder Freunden, weil die oft Teil des Problems oder der Herausforderung sind, oder weil man die nicht belasten möchte gerne. Ich sage immer, wir sind dazu da, belaste uns. Hier kannst du jammern, hier kannst du traurig sein, hier kannst du alles rauslassen, was dir gerade auf der Seele lastet. Das bleibt hier in dem Raum. Also Sie müssen sich auch keine Sorgen machen, dass ich es nachher auf meine Schultern nehme. Das bleibt in dem Raum tatsächlich.
Weil, also ich kenne das ja als Psychologin so, dieses belaste mich, es ist okay, dafür werde ich bezahlt oder ihr werdet nicht bezahlt, aber das ist dann Ehrenamt so auch, was dann... Je nachdem, was man halt so tut, ist man ja auch manchmal in der Funktion, dass man belastet werden darf. Und gleichzeitig meintest du gerade schon, es bleibt im Raum, du nimmst es dann nicht mit auf deine Schultern. Und was würdest du sagen, dieses wirkliche Zuhören, auch bei fremden Menschen, und das bleibt vielleicht auch bei dieser einen Begegnung, inwiefern hält es noch nach? Also, ist es wirklich so, dass es komplett in diesem Raum bleibt, oder gibt es einiges, wo du sagst, das beschäftigt dich dann im Nachhinein schon noch? Dadurch, dass es ja auch eine irgendwie besondere Situation ist, dass die Menschen am Ende, dass man ja vielleicht nichts wieder mit denen zu tun hat, aber trotzdem bewegende Geschichten bestimmt dabei sind.
Ja, das sind, und ich lasse mich da auch gerne bewegen von diesen Geschichten. Aber dadurch, dass ich eben nicht als Therapeutin, als Beraterin oder ähnliches zuhöre, mit dieser Aufforderung, mach's besser, mach's heile, die Aufforderung kommt nicht an mich. Ich bin dazu da, um zuzuhören. Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch und dachte, mal gucken, wie es mir damit geht. Aber habe festgestellt, dass ich die Geschichten, die ich höre, tatsächlich gut in dem Raum lassen kann. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich quasi meinen Job in Anführungszeichen gut gemacht habe, wenn ich das Gefühl habe, ich habe gut zugehört, ich war da, ich war offen, ich bin nicht reingegrätscht mit irgendeiner Bewertung, ich habe keine Ratschläge gegeben, wenn ich das Gefühl habe, das ist gut gelaufen und ich war da für diesen Menschen, dann gehe ich mit einem guten Gefühl raus, egal wie jetzt traurig oder anstrengend oft auch diese Gespräche oder diese Monologe waren, dann gehe ich trotzdem mit dem Gefühl und mit so einem inneren Bereicherung raus auch tatsächlich.
Und Was für Menschen kommen bei euch in den Raum rein? Also ich kann mir vorstellen, das sieht ja auch interessant aus bei euch, wenn man da einfach vorbeiläuft. Ich habe auch einige Menschen, als wir mal dran vorbeigelaufen sind, gesehen, die da so reingeguckt haben bei euch, um zu schauen, was ist das da? Und dann sieht man irgendwie die Kaffeemaschine vor allen Dingen von außen.
Das ist tatsächlich vielleicht manchmal so ein bisschen irritierend, weil ich habe gelesen, als ich das erste Mal dran vorbeigelaufen bin, habe ich gelesen Zuhörraum und dachte, oh, das ist ja spannend. Da kann man bestimmt reingehen und dann wird einem zugehört. Und da habe ich ganz kurz reingeguckt, habe die Kaffeemaschine gesehen, war so, hä? Oder ist es doch ein Mini-Café? Ich kurz verwirrt.
Das ist ganz lustig. Tatsächlich fragen auch manche, also ich hatte schon Italiener davor stehen, die einen Kaffee bestellt hatten und so. Da entstehen auch immer sehr, sehr nette Gespräche dadurch. Die Kaffeemaschine kriegen wir gesponsert. Das ist sehr schön, ist auch eine sehr schöne Kaffeemaschine und soll so ein bisschen eine Gastgeberrolle auch öffnen, dass man vielleicht auch so ein bisschen erstmal über so einen Kaffee bei so einem Espresso erstmal ins Gespräch kommt. Es lockert einfach so ein bisschen auf. Es kommen aber nicht nur Leute, die Espresso wollen, zu uns in den Zuhörraum. Ich hatte am Anfang so ein bisschen so eine Vorstellung, dass da jetzt ältere Damen kommen, die ein bisschen einsam sind. War so meine klischeehafte Vorstellung und die hat sich überhaupt nicht, also schon zum Teil natürlich auch bewahrheitet, aber es ist wirklich jetzt nach den 2 Jahren, kann ich sagen, es waren von Schülern, Schülerinnen bis zu Senioren, Männer und Frauen, manchmal auch Paare, eigentlich wirklich jedes und alles dabei. Und auch es geht nicht immer nur um Einsamkeit, es geht um wirklich eine ganz große Themenbreite. Viele Menschen dabei, die vor Entscheidungen stehen, die einfach im Reden sich der Entscheidung ein bisschen annähern, indem sie beide Möglichkeiten mal so ausführen und dann schon im Reden das Gefühl haben, ah oh ja, da zieht es mich doch vielleicht eher in die eine oder andere Richtung. Sind zum Beispiel oft Themen. Gibt aber auch Menschen, die gesellschaftlich unter Ängsten leiden, die sich Sorgen machen um die Zukunft. Ich hatte eine Schülerin, die von Mobbing in der Schule erzählte, eine Seniorin, die mir total glücklich erzählt hat, dass sie gerade Oma geworden ist und das mit jemandem teilen wollte. Also es ist wirklich die gesamte menschliche Bandbreite dabei.
Und kommen die Leute dann einmalig oder gibt es auch Leute, die regelmäßig vorbeikommen? Und ist es gewünscht oder ist es eher nicht so gewünscht?
Nein, wir wollen natürlich jetzt, eigentlich sind wir ein einmaliges Angebot. Wir wollen niedrigschwelliges, einmaliges Angebot sein, wo man das Gefühl hat, da ist ein Ort, wenn mir jetzt gerade mal was auf der Seele brennt, finde ich da einen Ort und ich finde Menschen, die mir zuhören. Wir wollen kein Therapieersatz sein oder eine Überbrückung, bis der Therapieplatz existiert, sondern das würde uns auch komplett überfordern oder auch eine Anlaufstelle für Menschen sein, die also keine Anlaufstelle sein für Menschen, die sonst niemanden haben zum Reden. Wenn wir das Gefühl haben, da ist jetzt jemand, der häufiger mal vorbeikommt, was wir erst nach einer Weile merken, weil wir auch ja nicht ständig da sind, sondern bei 40 Leuten kriegt man das nicht sofort mit, wenn jedes Mal jemand anders da sitzt. Aber wenn wir das Gefühl haben, Mensch, der war jetzt schon oder die war schon häufiger hier, versuchen wir mit dem oder derjenigen zu reden und sagen, hältst du es nicht für möglich, dass du dich mal um eine andere Möglichkeit kümmerst?
Und vom Ablauf, also ist es oft auch so, dass die Leute dann so davor stehen und warten, weil man ist ja dann auch oft im Gespräch oder also wenn jemand vorbeiläuft, sieht der, ah, da ist ja schon jemand, also bildet sich manchmal so eine Schlange oder gehen die Leute dann eher weiter und
Gott sei Dank noch nicht. Gott sei
ja.
Dank. Wir haben auch keine Wartelisten. Wir wollen wirklich eben, ohne dass man sich online anmelden muss. Wenn man ankommt und die Tür ist offen, wir haben so ein Schild draußen, steht italienisch Aperto oder Chiuso drauf. Wenn das Schild auf Aperto steht, kann man reinkommen, beziehungsweise oft ist die Tür auch auf. Und wenn es geschlossen ist, muss man halt warten, bis sie wieder auf ist. Manchmal klopft dann jemand, will trotzdem rein, dann müssen wir sagen, komm später vorbei. Wir sagen ja auch nicht den Leuten nach 20 Minuten, dass sie aufhören müssen zu reden, sondern wenn jemand Redebedarf hat, hat er Bedarf und dann hören wir zu, solange wir in der Lage sind, aufmerksam zuzuhören. Das geht auch nicht über 3 Stunden hinweg, das schafft man kräftemäßig gar nicht. Aber wir versuchen schon auch jetzt nicht jemanden zu sagen, dein Slot ist jetzt rum, du musst wieder raus. Wäre auch sehr, sehr schade und nicht wertschätzend, finde ich.
Ja, nicht so Teil des Konzepts eigentlich. Aber das ist mir eben auch so aufgefallen, als ich so meinte, eine Stunde monologisieren und im Nachhinein fiel mir auf, ja, ich bin irgendwie automatisch wie in so einem Beratungs- oder Therapiesetting von einer Stunde ausgegangen. Es kann ja auch viel kürzer sein. Aber wie endet denn dann so eine Sitzung? Also, weil du ja meintest, man hört quasi so lange zu, bis die Person ihren Redebedarf vollkommen, ja, also dem gerecht geworden ist, sozusagen. Wie kommt es dann zu einem Ende? Sagt dann die Person dann irgendwann, okay, jetzt habe ich mich ausgeredet, jetzt gehe ich. Oder wie kann man sich
Tatsächlich
das vorstellen?
ist es oft so, ja. Also
Ja.
ich sehe immer, am Anfang geht's oft recht zäh voran. Dann kommt so ein Höhepunkt quasi wie so eine Welle. Und dann ebbt es aber auch langsam ab. Und oft kommt man dann an einen Punkt, finde ich, da tritt dann so ein Schweigen auf. Und es ist der Moment, über den ich mich immer total freue, wenn dann die Person da sitzt und so aufatmet. Dann kann ich richtig spüren, wie eine Entlastung stattfindet auf der anderen Seite. Und dann sagen die auch meistens so, ja, jetzt, das hat mir gut getan. Oft frage ich dann noch nach, war das jetzt auch, ist da noch etwas oder können wir jetzt guten Gefühls auseinandergehen, und verabschiede dann diejenige Person dann auch nach außen hin. Das sind oft, also ich habe selten Gespräche, die länger als eine halbe Stunde gehen. Ich würde mal sagen, 10 bis 20 Minuten ist so der Schnitt, würde ich mal sagen. 20 Minuten würde ich mal als den Schnitt bezeichnen. Ich habe es einmal gehabt, dass jemand wirklich länger, fast eine Stunde geredet hat. Da habe ich dann gemerkt, jetzt bin ich am Ende meiner Kraft angekommen. Ich höre nicht mehr richtig zu. Dann sitze ich, und weil dann die Gefahr groß ist, dass ich dann da sitze wie so ein Wackeldackel und nur noch automatisch vor mir hin nicke und aber eigentlich gar nicht mehr zuhöre und mit dem Herzen und mit den Ohren nicht mehr bei den Menschen bin, weil ich nicht mehr kann. Das ist echt anstrengend. Ja, dann habe ich gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann jetzt nicht mehr richtig zuhören. Lass es uns abbrechen, wenn du das Gefühl hast, du brauchst mehr noch Redebedarf, dann komm zum anderen Zeitpunkt wieder. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ich bin jetzt gerade fertig mit Zuhören. Das muss man auch ganz offen zugestehen, weil ich glaube, da ist nichts Gutes drin, wenn man nur noch so tut, als würde man zuhören.
Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr so Zuhörschichten übernehmt, in Anführungsstrichen, mit wie vielen Menschen, nee, du sprichst ja nicht mit den Menschen, sondern du hörst ihnen zu. Wie vielen Menschen hörst du dann so zu in einer Schicht?
Ich würde mal sagen, 1 bis 2 Menschen pro Schicht. Wir haben immer so 3 Stunden Schichten. Es gibt manchmal auch Tage, da ist es kalt draußen, es regnet, die Leute wollen einfach nur schnell nach Hause. Dann sitzt man mitunter auch 3 Stunden da und guckt aus dem Fenster oder ich nehme mir oft was zum Lesen mit. Ich finde das dann auch tatsächlich sehr, sehr schön, ein bisschen Zeit mit mir selber mal zuzuhören zwischendrin. Das ist auch sehr nett. Wann hat man das schon mal? So eine Phase. Aber es gibt auch manchmal Tage, da klopfen wirklich dann schon jemand an die Tür, während ich noch dabei bin zuzuhören. Ich habe immer noch nicht so richtig rausbekommen, was den Unterschied macht, ob das die Energie ist, die man gerade ausstrahlt. Oder das Wetter, oder ich weiß es nicht, an welchem Wochentag auch immer. Ich habe noch keinen Unterschied. Es gibt manchmal Tage, da häufen sie sich und an anderen Tagen ist nichts los. Ist so.
Ja, voll verständlich. Und dann hast du gesagt, ihr seid 40 Ehrenamtliche ungefähr, die zuhören. Und hast auch schon gesagt, ihr habt so ein Momo-Training, wo man sozusagen das Zuhören lernt. Und mich würde sehr interessieren, wer ihr so seid, die Ehrenamtlichen. Also, ob das da auch so querbeet ist wie bei den Sprechenden in Anführungsstrichen oder ob ihr auch irgendwie, weiß ich nicht, wieder aus der Psychologie-Richtung kommen und was ihr lernt, wenn ihr dieses Momo-Training macht.
Also wir sind tatsächlich eben jetzt so ungefähr 40 feste Ehrenamtliche. Wir organisieren uns auch mehr oder weniger selber via einem gemeinsamen geteilten Kalender, in den sich jeder einträgt in seine Schichten, wie es ihm passt. So ein bisschen organisiert von den Gründern, Gründerinnen von Momo Hört zu e.V. Und es sind wirklich bei diesen Ehrenamtlichen von Studierenden bis hin zu Rentnern, Rentnerinnen alles dabei. Es ist Männer und Frauen sind mit dabei, aus unterschiedlichsten Backgrounds. Und ich glaube, wenn man mehrfach an dem Zuhörraum vorbeigeht, irgendwann wird man da drin jemanden sehen, bei dem man denkt, dem würde ich gerne oder der würde ich gerne was erzählen. Also man findet dann vielleicht auch den Zuhörer, die Zuhörerin, der man vertraut, wenn man oft genug vorbeigeht. Wir sind eine große Bandbreite. Da wird jeder, glaube ich, oder jede glücklich. Wir machen in der Ausbildung ist das sogenannte Momo-Training verpflichtend für uns. Das ist aber ein offenes Angebot für alle Menschen, die sich für das Thema Zuhören interessieren. Das ist eine App, die von den Gründerinnen von Momo Hört zu e.V. Entwickelt worden ist. Ein Online-Training hat 10 Theorieeinheiten einmal in der Woche, wie so eine Art Webinar, wo es um richtiges Zuhören, um Respekt, um Vertrauen, solche Themen geht, immer so einzelne Themenblöcke. Und gleichzeitig, was ich total wertvoll finde, gibt es die sogenannten Momologe. Da wird man mit irgendjemanden, der auch Teil dieses Momo-Trainings ist, zusammengewürfelt und hat eine Woche lang jeden Tag eine Viertelstunde lang ein Date quasi mit dem online, per App. Man macht einen Termin aus miteinander und in dieser Viertelstunde, die beginnt erstmal mit einer Minute Schweigen, Ankommen, dann erzählt der eine, was fordert dich gerade heraus und wie fühlt sich das in deinem Körper an? Zweite Frage, was macht dich gerade glücklich und wie fühlt sich das in deinem Körper an? Das sind diese beiden Fragen. Jeweils hat man 2,5 Minuten Zeit, die Frage zu beantworten und der andere hört zu. Das heißt, einmal am Tag trainiere ich nicht nur das Zuhören online, sondern auch habe die Möglichkeit, einmal am Tag in mich selber reinzuchecken. Was fordert mich heraus? Was macht mich glücklich? Ich finde das eine super wertvolle Viertelstunde. Ich mache das jetzt seit gut 1,5 Jahren, bin ich in diesen Momologgruppen mit drinnen und versuche das wirklich konstant durchzuhalten, weil ich finde, das ist eine super gute Seelenhygiene. Nicht nur eine Zuhörübung, sondern tatsächlich auch so eine ja, Selbstaufmerksamkeit, Selbstwahrnehmungsübung.
Ich finde besonders schön, dass eure Frage nicht nur ist, was fordert dich gerade heraus, sondern dass eure Frage auch ist, wie fühlt sich das in deinem Körper an? Weil man beim Reden ja manchmal auch sehr schnell ins Intellektualisieren von Dingen kommt und irgendwie große Begriffe auf etwas draufsetzt, um vielleicht nicht an den Kern der Sache zu kommen, weil das vielleicht unangenehm ist oder man den einfach noch nicht selbst erkannt hat. Und dieser kleine Beisatz, wie fühlt sich das in deinem Körper an, bringt es so gut hinunter, auch auf die körperliche Ebene und eben das, was weg ist vom Intellektualisieren und was wirklich in einem drin ist.
Ja, und das, also ist mir am Anfang sehr schwer gefallen, das miteinander zu verbinden. Was fordert mich jetzt raus? Und wo spüre ich das? Und inzwischen ist es oft so, dass ich denke, ich habe irgendwie so einen Druck im Magen. Wo kommt das her? Dass ich nicht denke, was Falsches gegessen als erstes reflexartig, sondern auch frage, was hat das sonst noch vielleicht für Ursachen? Wo kommt das her? Finde ich ganz spannend. Und was ich auch sehr mag dabei ist, dass die zweite Frage ist, was macht dich gerade glücklich und wie fühlt sich das in deinem Körper an? Dass man nicht bei den Herausforderungen stehen bleibt, sondern auch zu den Ressourcen überleitet und mal nachspürt, was gibt es als Gegengewicht in mir? Und das ist auch so eine Frage, mit der ich gerne im Zuhörraum so ein bisschen nochmal nachschiebe, wenn jemand viel jetzt von Problemen, Herausforderungen erzählt hat, dass ich da nochmal nachhöre. Gibt es auch was Schönes aus deinem Leben, das du mir erzählen kannst? Einfach nochmal, um so ein Gegengewicht zu schaffen. Ich finde, das tut gut.
Ja, ich habe jetzt auch gerade gedacht, Jorina, dass du das sagen würdest, weil das habe ich mir, also ich habe mir auch beides gedacht, das mit dem Körper finde ich auch gut, aber dass das Schöne auch so Raum einnehmen darf, das finde ich auch schön und deswegen fand ich es auch total cool, als du meintest, Beate, dass da auch die Oma zu dir reinkam, die erzählt hat, dass sie jetzt eben Oma geworden ist und dass sie sich so darüber freut, weil ich mir vorstellen kann, dass die Leute eher den Impuls haben, über was zu reden, wenn es sie belastet, wenn es sie bedrückt. Und dann ist es ja total schön, wenn es auch diese andere, diese Kehrseite gibt, wo jemand sich total freut und das teilen möchte, weil auch Freude teilen total wichtig und bereit.
Ja, man sagt ja immer, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude.
Genau.
Also es ist wirklich dann auch zu spüren, wenn da jemand ist, der was Schönes mit mir teilt, hier sind wir beide glücklich.
Ja. Hast du denn vielleicht so zum Abschluss so eine schöne oder besondere Geschichte, ihr habt wahrscheinlich Schweigepflicht, aber die du anonymisiert hier mal berichten kannst, die bei dir hängen geblieben ist? Also irgendwas, wo du sagst, das war spannend, da hat sich's total persönlich gelohnt, im Zuhörraum engagiert zu sein.
Mir kommt da immer so eine Geschichte von einer jungen Frau in Erinnerung. Das war noch relativ am Anfang, als ich im Zuhörraum war, die zwischen drei Lebensentscheidungen eigentlich stand. Die eine hätte sie weggeführt aus München relativ weit weg. Die andere war so eine Karriereentscheidung oder einfach auch zu bleiben, wo sie ist. Und sie kam rein und sagte, sie fühlt sich unglaublich ratlos und hin und her gerissen und weiß so gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, wie wäre es, wenn du einfach mal nach vorne spulst und guckst, wie geht es dir mit welcher Entscheidung in 5 Jahren? Und dann mal mir das mal aus, schilder mir mal, was passiert. Und während sie das dann schilderte und diese drei Optionen durchspielte, ausmalte, hat sie selber gemerkt, dass es sie eigentlich raus aus München zieht, dass da nichts mehr ist, was sie hält, dass sie eigentlich aufbrechen will und nicht mehr gehalten werden will hier, und hat sich von ganz alleine in diese Richtung hinbewegt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Magie des Redens und Zuhörens, dass du die Möglichkeit hast, deine Gedanken in Worte zu packen. Es ist so ein bisschen, ich stelle mir das immer ganz bildlich vor, wie wenn du so Containerzüge von so einem Zug volllädst mit deinen Gedanken. Du musst die alle in die richtige Ordnung bringen und du musst die alle ordentlich sortieren. Und dann schickst du die auf die Reise und guckst diesem Zug zu dabei. Und da wird dir einfach sehr viel klar, dass du vielleicht schon näher, also dass die Lösung in dir wohnt und du näherst dich mit diesem Zug dieser Lösung, von der du vielleicht sogar schon geahnt hast, dass sie da ist. Und das ist eine Magie, die passiert, ohne dass jemand anders da ist und eingreift. Einfach nur, indem er zuhört, ich konnte richtig zugucken, wie diese junge Frau sich ihrer Lösung genähert hat. Und als wir uns verabschiedet hatten, sagte sie, das habe sich für sie extrem magisch angefühlt, was in diesem Raum war. Und das Gefühl hatte ich auch. Also wir hatten beide das Gefühl, da ist jetzt was passiert. Und deswegen ist mir das so in Erinnerung geblieben, weil wir beide dieses Gefühl hatten, da ist was entstanden, indem sie redete und ich zuhörte.
Ja, total schön, wenn dann so eigentlich so eine komplett überfordernde Situation, mit der sie kam, dann deutlich klarer wurde in so kurzer Zeit, einfach durch dieses Angebot und diesen Raum, den ihr eben habt, wo man sich so ausbreiten kann und die Gedanken ordnen kann. Okay, dann habe ich tatsächlich noch eine allerletzte Abschlussfrage, nämlich zum Schluss möchten wir einfach unseren Gästen immer nochmal die Möglichkeit geben, irgendeine Frage, die wir nicht gestellt haben, noch zu beantworten. Also gibt es irgendwas, was wir nicht gefragt haben, wo du aber sagst, das möchtest du noch sagen, das wäre dir noch wichtig, oder irgendwas, was du den Zuhörenden noch mitgeben willst?
Was ich gerne jedem immer mitgeben möchte, ist eigentlich, dass Zuhören etwas ist, das kann jeder von uns. Dazu braucht es nichts weiter als 2 Ohren und Zeit und ein offenes Herz. Dazu braucht es keinen Zuhörraum. Das ist schön, dass der da ist und es ist super, dass dieser Ort auch existiert, aber zuhören können wir alle. Und vielleicht ab und zu mal jemanden, der bei dem man weiß, dem oder derjenigen brennt etwas auf der Seele, nicht versuchen, dessen Welt in Ordnung zu bringen, indem man redet, sondern indem man zuhört. Und Ratschläge sind sind immer eigentlich gut gemeint, das will ich denen gar nicht absprechen, aber Ratschläge stellen eine Hierarchie her. Ratschläge, das heißt, ich weiß, wie es geht und du weißt es nicht. Zuhören heißt, man begegnet sich auf Augenhöhe und ich signalisiere nur, ich bin für dich da in diesem Moment und du kannst mich benutzen wie ein Regal gerade. Und mehr ist es gar nicht, das einfach mal auszuprobieren und dem anderen zwei Ohren und Zeit zu schenken und zu versuchen zu verstehen und nicht zu verändern. Das Zuhörraum kann jeder überall immer machen und eröffnen. Und das einfach mal auszuprobieren, dazu möchte ich einladen.
Das ist total schön, weil ich irgendwie gedacht hatte oder selber den Impuls hatte, jetzt nochmal Werbung zu machen. Wenn ihr in München seid, dann geht doch zum Zuhörraum als irgendwie engagierte Leute, die dort zuhören. Aber du hast recht, eigentlich ist es egal, ob man in München wohnt. Es kann jeder seinen Mini-Zuhörraum aufmachen und einfach im Alltag die Leute, die einem begegnen, denen ein offenes Ohr schenken. Und das ist ja ein total hilfreicher Appell, den einfach jeder für sich selber mitnehmen kann.
Ja, ich möchte einfach mal aufrufen, probiert es mal aus, das ist so toll. Lasst euch das nicht entgehen, einfach mal zuzuhören.
Ja, danke dir, dass du da warst und uns einen Einblick in den Zuhörraum gegeben hast. Das hat tatsächlich noch einige Fragen, die ich auch einfach persönlich hatte, geklärt. Deswegen freue ich mich sehr darüber und hoffe, dass die Zuhörenden hier bei uns auch eine gute Zeit beim Zuhören hatten. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald. Ciao.
Herzlichen Dank. Tschüss.
Ciao.